Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Ballhorn, Chefredakteur und Host von diesem Podcast. Deutschland muss sich verteidigen können. Europa, so heißt es, muss kriegstüchtig werden. Denn sei es Wladimir Putin in Russland, Xi Jinping in Peking oder einfach diese nervigen Gaza-Demonstranten in Berlin, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wird bedroht und kann nur verteidigt werden, wenn wir massiv Panzer bauen, Hunderttausende junge Männer im wehrfähigen Alter in die Bundeswehr einziehen und vielleicht noch den atomaren Regenschirm oder Schutzschirm, ich weiß nicht mal, wie das heißt, von Frankreich über ganz Europa ausdehnen. So jedenfalls lautet der Tenor in der deutschen und europäischen Politik, nochmal verstärkt seit dem 23. Februar, wo neue Machtverhältnisse im Bundestag sich ergaben und die Europäische Kommission auch einen Aufrüstungsplan von 800 Milliarden Euro angekündigt hat. Gut, man muss zugestehen, dass sich einiges verändert hat in der Geopolitik in den letzten Jahren. Nicht nur der russische Krieg in der Ukraine, sondern auch die Aufkündigung Donald Trumps von dem langen transatlantischen Bündnis, das bisher, so heißt es zumindest, Europa davor geschont hat, so viel in Rüstung und Verteidigung zu investieren, wie man eigentlich schon immer hätte machen müssen. Aber ist das wirklich der einzige Blick auf diese Frage? Gibt es doch nicht eine lange linke und marxistische Tradition von Antimilitarismus, Antiimperialismus und vor allem auch an zivilen Vorschlägen zur Konfliktlösung? Auch wenn es gerade aussichtslos, bin ich jedenfalls der Meinung, dass wir nicht so schnell unsere friedenspolitische und antimilitaristische Überzeugungen aufgeben sollten und bin deshalb sehr froh, meinen Gast für heute willkommen zu heißen, Özlem Demirel von der Linkspartei und auch Mitglied des Europäischen Parlaments in Brüssel bzw. Strasbourg. Wir werden gleich mit ihr sprechen über die neue Aufrüstungsstimmung in Europa und auch in Deutschland, warum sie glaubt, dass erst in den letzten 3 Wochen die Stimmung nochmal so angeheizt ist und inwiefern es Alternativen zu einer Aufrüstung gibt in Zeiten von zunehmender geopolitischer Instabilität und was vor allem auch eine sozialistische Antwort auf den jetzigen Kriegskurs bedeuten könnte. Wir sind dann gleich wieder da mit Özlem. Davor nochmal die Erinnerung von mir, dass wenn dir diesen Podcast oder dieser Podcast gefällt, bitte denk daran, uns zu abonnieren auf den Plattformen deiner Wahl. Gib uns eine positive Bewertung und teilt die Folge auch gern mal in den sozialen Medien. Danke und bis gleich. Hallo Özlem und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Schön, dich als Gast zu haben.
Hallo Lauren, es freut mich, bei dir zu sein.
Du kommst ja gerade von einer Parlamentswoche in Strasbourg. Die letzten Wochen waren Strasbourg. Strasbourg ist ja in Brandenburg, aber whatever. Ich bin ja ein neuer Europäer. Ich lerne noch ein paar Details dazu. Jedenfalls wollte ich damit eigentlich nur sagen, dass du Mitglied des Europäischen Parlaments bist, dass du auch in den Debatten der letzten Wochen wirklich sehr drin steckst. Und ich würde gern ein bisschen von dir erfahren, wie gerade die Stimmung so ist. Ursula von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin, hat vor ein paar Wochen gesagt, wir leben in einer Ära der Aufrüstung. Und auch wenn du und ich das vielleicht nicht so wahrhaben wollen, hat sie nicht ein Stück weit damit recht?
Naja, wenn man das als Feststellung der Zeit, in der wir uns bewegen, nimmt, dann hat sie natürlich recht. Wir sind in einer Zeit, übrigens nicht erst ganz neu, sondern seit einer Weile, spätestens mit dem Beginn des Ukraine-Krieges, aber eigentlich schon davor auch, in der massiv aufgerüstet wird in dieser Welt, in der Auseinandersetzungen von ökonomischen, politischen und militärischen Mächten in der Welt robuster ausgetragen werden. Da, wo es geht, natürlich nicht mit den Mitteln des Krieges, mit ökonomischen und politischen Maßnahmen. Da, wo dann die ökonomischen und politischen Maßnahmen nicht ausreichen, aber auch immer mehr die Bereitschaft gezeigt wird, Interessen militärisch durchzusetzen. Und natürlich hat sie dann recht, wenn sie sagt, wir sind in einer Ära der Aufrüstung. Für mich und dich wäre aber vielleicht wichtig zu fragen, warum und in wessen Interesse ist diese Ära der Aufrüstung? Wohin führt uns diese Ära der Aufrüstung? Und was müssen wir deshalb dagegen stellen? Was will ich damit sagen? Ja, wir sind in einer Zeit, wo massiv und aufgerüstet wird, Milliarden in den Rachen der Rüstungsindustrie geschmissen wird. Wir sind in einer Zeit, wo die EU sogar über Kriegswirtschaft und Ähnliches schon seit einer Weile diskutiert. Wir sind noch weit entfernt davon, aber in der halt auch die Rüstungsindustrie massiv ausgebaut wird. Und das ist dann aber für uns eine Zeit, die verdeutlicht, dass es kriegerischer werden wird auf dieser Welt. Und deshalb muss man sich dem entgegenstellen.
Hm. Genau, du hattest gerade gesagt, die Hintergründe dieser Aufrüstung. Und ich hatte die subjektive Wahrnehmung, dass seit der Bundestagswahl die Debatte um Aufrüstung sowohl in Deutschland als auch europapolitisch wirklich stark zugenommen hat. Und nun heißt es aus Kreisen der Kommissionspräsidenten, dass man sehr bewusst die Wahl in Deutschland abgewartet hat, bevor man diese Aufrüstungspläne der Kommission angekündigt hat. Das finde ich sehr interessant. Mich würde interessieren, ob du vielleicht ein paar Einblicke hast, bist ja auch ein bisschen näher dran als wir. Was sind die Überlegungen hinter diesem Plan? Was wollen die europäischen Staatschefs damit erzielen? Und warum hat man erstmal die Wahl in Deutschland abgewartet, um die Pläne anzukündigen?
Vielleicht, um mit deiner letzten Frage anzufangen. Wir hatten ja sogar eine Zeit bei den Bundestagswahlen, so um die Jahreswende herum, wo dann Herr Rutte oder andere sogar angekündigt haben, wir brauchen massive Aufrüstung in Europa. Das muss aber bedeuten, dass die europäischen Staaten weniger Geld für Soziales und Rente ausgeben und ein bisschen mehr davon für Aufrüstung ausgeben. Ich glaube, das ist dann eine Rhetorik, die selbst bei Leuten, die irritiert sind und sich fragen, brauchen wir diese Aufrüstung erstmal nicht gut ankommt, wenn man ihnen aber ankündigt, das wird aber einhergehen mit Sozialkürzungen bei dir oder Rentenkürzungen, warum sie dann davon auch eine Zeit lang abgewichen sind, dieses Thema so in den Vordergrund in den Wahlen zu stellen. Aber nichtsdestotrotz war allen klar, zumindest allen, die sich mit der Thematik beschäftigen, dass direkt nach den Wahlen losgehen wird, dass es direkt nach den Wahlen losgehen wird mit einer massiven Debatte der Aufrüstung. Ich hatte ja sogar im Vorfeld der Wahlenpapiere dazu geschrieben, dass wir das Thema ziemlich nach vorne auch stellen müssen, diese Verknüpfung zwischen Soziales und Aufrüstung. Und das hat sich deutlich gemacht. Zu der Frage, warum das Ganze, warum diese Papiere, warum diese Aufrüstung, ich würde es vielleicht folgendermaßen zusammenfassen wollen. Du bist eingestiegen mit einer Frage. Frau von der Leyen sagte jetzt, wir sind in einer Ära der Aufrüstung. Frau von der Leyen sagte aber auch schon 2021, dass wir uns in einer Ära der Großmachtkonflikte befinden, also der großen Großmachtkonkurrenz, und dass in dieser Großmachtkonkurrenz die unterschiedlichen großen Mächte ihre Allianzen miteinander neu austarieren müssen, sich neu positionieren müssen, und dass die EU in dieser Auseinandersetzung nicht neutral ist und dass die EU in dieser Auseinandersetzung militärische Fähigkeiten besitzen muss, eigene Interessen in der Welt durchzusetzen. Und sie muss nicht nur diese Fähigkeiten besitzen, sie muss jetzt auch anfangen, endlich damit deutlich zu machen, dass sie auch den politischen Willen hat, diese Fähigkeiten einzusetzen. Und das ging einher mit der Forderung von Frau von der Leyen, eben die EU auch immer weiter umzurüsten Richtung einer Militärunion. Sie nennt es Verteidigungsunion. Ich glaube, Militärunion trifft es aber besser. Und diese Ära war aber schwer zu vollziehen in den letzten Jahren, auch für die EU, weil in der Bevölkerung in Europa aufgrund der historischen Erfahrungen mit Weltkriegen, mit Militarismus auch immer so ein Vorbehalt gegen massive Aufrüstung besteht. Und ich glaube, spätestens mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, der natürlich völkerrechtswidrig ist und zu verurteilen ist, hat man aber diese Verunsicherung in der Bevölkerung massiv missbraucht, hier schon einige Vorbehalte beiseite zu wischen, erste Aufrüstungspakete voranzubringen. Und das will man jetzt beschleunigen. Das will man vor allen Dingen beschleunigen in einer Zeit, wo wir wieder Donald Trump in den USA in der Regierung haben. Die Biden-Administration hat ja versucht, wieder die NATO enger zusammenzuführen. Die Widersprüche zwischen den unterschiedlichen NATO-Mächten waren aber nie aufgehoben. Aber es war sozusagen politisch, strategisch, diese beiden Ecken vom transatlantischen Partnerschaft zusammenzuführen. Und Donald Trump macht es ein bisschen unverhohlen, dass er sagt, dass es ihm um amerikanische Interessen geht. Und er sieht dabei eben auch die Europäer nicht lediglich als Partner, sondern auch wirtschaftlich als große Konkurrenz für die USA. Und das ist, glaube ich, die Auseinandersetzung. Also es wird viel darüber geredet, dass man als Europäer Russland etwas entgegensetzen können muss militärisch. Das ist aber eigentlich nicht der wahre Grund, weil militärisch in allen konventionellen Bereichen auch die EU-Mitgliedstaaten Russland überlegen sind. Der wahre Grund ist, dass es eine große Auseinandersetzung großer Mächte, vor allen Dingen ökonomischer Mächte, USA, China und die EU als drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt, auch größere Auseinandersetzungen gibt um wichtige Handelsrouten der Zukunft, um wichtige Energieträger der Zukunft wie Lithium oder seltene Erden in der Transformation der Wirtschaft. Und dafür rüstet die EU gerade. Und das ist brandgefährlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Man erzählt uns, es ginge um unsere Sicherheit. Man erzählt uns, es ginge um Freiheit, Demokratie, um Autokratie versus Demokratie bei dieser Aufrüstungswelle. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um Interessen. Es geht um das Interesse großer Mächte in dieser Welt und um die Neuaufteilung der Welt, um es mal klar und deutlich auszudrücken.
Und wenn wir, ich würde gerne nachher nochmal auf den Krieg in Ukraine zurückkommen, weil ich denke, man kann diese Frage nicht davon trennen, aber trotzdem, wenn du sagst, von der Leyen hat bereits 21 angekündigt, dass man aufrüsten muss, dass es diese Bestrebungen schon seit längerer Zeit gibt. Ob Europa eine Weltmacht ist oder nicht, darüber lässt sich natürlich etwas streiten, aber sicherlich ist es eine wirtschaftliche Macht, aber eine wirtschaftliche Macht, die seit 45, sogar ein bisschen davor, aber mindestens seit 45 sehr fest unter der globalen Führung oder wie auch immer der USA steht und militärisch nie so richtig aufrüsten musste nach dem Krieg, weil eben den amerikanischen Schutz sozusagen angeboten wurde. Was würde jetzt aus Sicht der europäischen Kapitalistenklasse, sagen wir so, was würde eine Aufrüstung bringen? Man wird es nie wirklich schaffen können, ansatzweise so viel auszugeben wie die Amerikaner. Wahrscheinlich auch nicht mal die Chinesen. Was hat also für realpolitische und geopolitische Vorteile diese Aufrüstung für das europäische Kapital, sagen wir so?
Also drei Dinge dazu. Das erste ist, was ja Frau von der Leyen sagt, ist, dass sie Mittel zusätzlich noch locker macht, bis zu 800 Milliarden Euro für die EU-Mitgliedstaaten. Wenn man die EU-Mitgliedstaaten dann zusammennimmt und die bisherigen Ausgaben mit berücksichtigt, dann ist es genau eine Aufrüstung, die die europäischen Mitgliedstaaten zusammengedacht natürlich über auch den US-Ausgaben dann bringen würde. Also diese Erzählung, das würde nicht reichen oder das ist immer noch zu wenig oder so, stimmt nicht. Erstens. Das zweite ist, natürlich ist es auch immer eine Methode in wirtschaftlichen Krisen, durchaus auch durch Investitionen in Aufrüstung, was eigentlich totes Kapital ist, irgendwo, weil wenn die Waffen nicht benutzt und eingesetzt werden, kannst du ja nicht immer weiter aufrüsten. Also eigentlich ist es ja auch keine effektive, produktive, im positiven Sinne nachhaltige Wirtschaft, aber eine Methode, auch die Wirtschaft wieder weiter ankurbeln zu können. Das ist ja auch genau die Diskussion, die gerade geführt wird. Also die Grünen sagen ja unverhohlen in Baden-Württemberg zum Beispiel, ja, wir verlieren Industriearbeitsplätze, aber macht euch keine Sorgen, liebe Arbeiter, wir bauen euch neue sozusagen Industriearbeitsplätze bei der Rüstung. Also Wahnsinn eigentlich. Aber das ist auch eine Methode. Und das Dritte an dieser ganzen Auseinandersetzung ist, es stimmt nicht so ganz, dass die EU, also das würde ich schon gerne diskutieren wollen an dieser Stelle, keine Macht ist. Was stimmt ist, dass vor allen Dingen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland durch die Schutzmacht der USA wunderbar, ohne sehr viel zu investieren in Aufrüstung, als ökonomische Macht weiter wachsen konnte. Man hatte den Backup, sich nicht in diesem Bereich voll verzetteln zu müssen, konnte dann neue Märkte erobern. Aber natürlich ist die EU eine Weltmacht, die aber aufgrund von historischen Erfahrungen, von gesellschaftlichem Bewusstsein und Entwicklungen nicht hauptsächlich auf dem militärischen Standbein aufgebaut wurde. Aber es ist einfach eine Lehre auch, dass natürlich ökonomische Macht immer mit militärischer Macht einhergeht. Diese Tatsache, dass da in einigen Bereichen in der Rhetorik, in der Aufrüstung, Ausrüstung ein bisschen vielleicht ein Standbein nicht so ganz fest war wie der ökonomische Standbein, heißt aber nicht, dass die EU keine Weltmacht war. Gucken wir uns Um in Afrika. Also es sind ja sogar Kolonialmächte aus Europa, aber nicht nur Kolonialmächte, sondern auch in den letzten Jahren die ökonomischen Verbindungen in diese Region, die ökonomischen Verbindungen nach Lateinamerika, in die asiatischen Märkte rein, etc. pp. Also natürlich ist die EU eine Weltmacht und wir sind in einer Ära des Kapitalismus halt angelangt, wo neue auch Mächte dazugekommen sind, ökonomische wie China, wo Russland als militärische Macht, ökonomischen Zwerg, aber militärische Macht, sagt, ich will auch meinen Platz an der Sonne. Indien kommt dazu. Das heißt, die Aufteilung der Welt im Sinne von, nicht wie früher, du bist meine Kolonie, du bist meine Kolonie, aber wo habe ich die Zugänge zu den Märkten, wo habe ich die Handelsrouten, die ich bestimme, wird halt dadurch robuster. Und das ist die Auseinandersetzung, in der wir uns befinden und das ist das, was die EU macht. Warum EU? Vielleicht noch mit einem Satz das erklärt. Deutschland und Frankreich sind durchaus Mächte. Aber sie wissen halt, dass wenn sie als Deutschland und Frankreich alleine agieren, eben in dieser großen Konkurrenz mit den USA und China, mit diesen ökonomischen auch Supermächten, auch größeren Bevölkerungs, also China hat ja eine massive Bevölkerungsdichte, nicht mithalten können. Und deshalb agieren sie als EU. Währenddessen hat die EU aber, dann höre ich auch auf an dieser Stelle, durchaus auch eigene interne Schwierigkeiten. Also Deutschland und Frankreich als Führungsmächte der EU agieren zusammen, weil sie wissen, sie können nur zusammen in dieser großen Konkurrenz mithalten. Aber das heißt nicht, dass sie nicht intern ihre Widersprüchlichkeiten in der EU hätten. Sie haben sie immer wieder und immer tiefer, aber sie wissen, sie können nur zusammen agieren. Und das ist der Unterschied vielleicht ein bisschen zu früher, dass die EU eben in dieser Widersprüchlichkeit der inneren Widersprüche agiert und versucht immer weiter zusammenzurücken. Je weiter sie zusammenrücken, umso deutlicher werden ihre inneren Widersprüche. Und in dieser Ambivalenz werden wir eine Zeit erleben in der EU in den nächsten Jahren, wo sich die Rhetorik ändert, wo sich der Fokus ändert und wo eine massive Militarisierung vorangeht. Aber was natürlich entscheidend die Frage ist, wer sagt, naja, da muss ja die EU aufrüsten gegen diese blöden Autokraten der Welt, der muss eigentlich auch konsequenterweise sagen, wir brauchen eine Atombombe. Wir brauchen massive Aufrüstung von nuklearen Kapazitäten. Also manchmal finde ich das ein bisschen naiv, wie einige linksorientierte, linksliberale Kreise argumentieren, ja, dann müssen wir ja aufrüsten für unsere Sicherheit. Aber die Atombombe fordere ich nicht. Also ich bin ein Mensch, der gerne konsequent weiterdenkt. Also wenn du sagst, das musst du machen, dann musst du jetzt massiv Atombomben fordern, weil das ist die Lücke, die die EU hat. Man hat Atombomben in Frankreich, aber eben da gibt es sozusagen keine Gleichmäßigkeit, wenn man es vergleicht mit den USA, mit Russland etc. pp.
Aber das bietet Macron jetzt doch an, oder? Dass man den französischen Atomschirm über die gesamte EU ausweitet.
Na, diese Diskussion
und nicht
auch
wenige. Ich wollte nur sagen, und nicht wenige Linksliberale, wie du vorhin gesagt hast, befürworten das inzwischen.
Also ja und nein. Also diese Debatte um den Atomschirm, den europäischen Atomschirm, läuft eigentlich auch im Hintergrund schon bereits seit der Ära Trump 1. Also davor hatten wir diese Diskussion durchaus auch. Also Deutschland ist halt eine große ökonomische Macht, hat auch viele militärische Fähigkeiten, die mehr der ausgesparten Bundesregierung, Bundeswehr stimmt nicht. Aber sie ist halt keine Atommacht und hat deshalb Abhängigkeiten von den USA gehabt, die man ganz besonders auch im Ukraine-Krieg gespürt hat. Diese Diskussionen laufen länger. Aber es gibt da halt die Frage, also Deutschland würde eigentlich auch direkten Zugriff über das französische Atomwaffenarsenal bekommen. Und Frankreich hat natürlich kein Interesse, Deutschland unmittelbar daran teilhaben zu lassen. Also Deutschland hat angekündigt, auch jetzt sozusagen die Militärmacht in Europa zu sein, hat keine Atomwaffen, ist aber die ökonomische Führungsmacht in Europa. Frankreich kann mit Deutschland ökonomisch leider nicht oder grundsätzlich nicht in dem Ausmaß mithalten. Und dann hat natürlich Frankreich diesen Vorteil, die Atommacht zu sein. Und würde Frankreich das jetzt komplett freigeben, in europäische Hand, in auch deutsche Hand, dann würde Frankreich sozusagen einen Vorteil gegenüber Deutschland aus der Hand geben. Und deshalb gibt es da Diskussionen, ja, Frankreich bietet an, ich schütze euch. Also Frankreichs Angebot bisher ist, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, wo die Schlagzahl der geopolitischen Verschiebung sehr beschleunigt ist, kann ich nicht sagen. Aber was Frankreich halt sagt, ist, ich bin die Atommacht und ich werde euch schützen. Und eigentlich geht es halt Ländern wie Deutschland darum, entweder eigenes Atomwaffenarsenal zu bekommen oder halt direkten Zugriff auf französisches Arsenal zu bekommen. Diese Debatte ist noch nicht abgeschlossen, aber ja, Konservative und einige Liberale befürworten das schon. Aber das ist natürlich auch der pure Wahnsinn. Also wir hatten zwei Weltkriege, sage ich ja immer, hier auf diesem Kontinent, aus denen kann man viele Lehren ziehen. Aber bei beiden dieser Weltkriege hatten wir noch nicht so viel Atomwaffen in dieser Welt, wie wir sie aktuell haben. Und wir hatten auch weniger gefährliche Waffensysteme, unabhängig von nuklearen Systemen, die eine Zerstörungswucht haben, wie wir sie heute haben. Also die Aufrüstung heute ist wirklich gefährlicher, als wir es historisch schon erlebt haben. Das muss man sich einfach vergegenwärtigen.
Ja, letzte Woche war auch in New York von der Vereinten Nationen eine Arbeitskonferenz zu Atomwaffenverbotsvertrag, wo nicht nur die Bundesrepublik, sondern alle NATO-Länder sich ferngehalten haben. Das ist meines Wissens auch kein besonders positives Zeichen für die Zukunft. Aber lass uns noch mal sprechen über die geopolitischen Rahmenbedingungen, weil ich meine, Trump war ja schon mal Präsident und ich kann mich damals sehr gut erinnern, wie ich in den ersten Wochen nach seiner Wahl panisch gegoogelt habe, wie ich schnell deutscher Staatsbürger werden kann, und dann 4 Jahre lang zugeschaut habe, wo er mehr oder weniger typische republikanische Politik durchgeführt hat, mit ein bisschen Spektakel dazu. Diesmal scheint es doch recht anders zu sein. Gestern hat er 200-prozentige Zölle auf europäische alkoholischen Getränke angekündigt. Das ist natürlich wahrscheinlich nicht die wichtigste geopolitische Entwicklung, seitdem er angetreten ist. Und seine angebliche oder scheinbare Aufkündigung des transatlantischen Bündnisses stürzt ganz schön viele Politiker in Europa in die Panik, weil dadurch langjährige Beziehungen verloren gehen und auch gewissermaßen die Fundamente der europäischen Außenpolitik und Verteidigungspolitik. Ich bin mir aber ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, wie ernst Trump das wirklich meint und wie viel davon reines Pokern ist, wie man von ihm kennt. Meine Frage für dich wäre, glaubst du, dass das transatlantische Bündnis wirklich am Ende ist? Und wenn ja, haben dann nicht die liberalen und konservativen Politiker dieses Kontinents irgendeinen Punkt, wenn sie sagen, Europa muss seinen eigenen Weg gehen in der Welt und überlegen, wie man sich unabhängig macht? Und gehört dazu nicht auch irgendwie zumindest verteidigungspolitische Überlegungen?
Also natürlich ist die Härte, vor allen Dingen die Härte der Rhetorik von Trump, weitreichend, dass es so fast schon tektonische Verschiebungen andeutet. Ich bin aber kein Freund dessen, zu behaupten, dass Trump so viel anders irgendwie in der Politik auch agiert als zum Beispiel die Biden-Administration. Ja, Trump macht es unverhohlener, Trump macht es aggressiver, Trump macht es ohne Rücksicht auf Verluste und Trump sagt, America first, Punkt, ich hole das Beste für Amerika raus, während so eine Biden-Administration natürlich auch im Hintergrund austariert. Also auch die USA als Weltmacht agierte niemals komplett im luftleeren Raum und musste durchaus Rücksicht auf bestimmte Entwicklungen innenpolitisch oder auch außenpolitisch bei Partnern nehmen. Aber diese Widersprüchlichkeiten, vor allen Dingen auch in der Handelspolitik. In der Ära Trump hatten wir schon mal diese Handelskriege. Frau Merkel hat das immer seichter sozusagen auch abfangen können, diese geopolitischen Spannungen. Die Scholz-Administration mit der Baerbock an der Seite war eben da ein bisschen nicht in der Lage dazu, wirkte eher stark überfordert. Aber es ist jetzt nicht so, dass in der Zeit, wo die Biden-Administration die NATO-Staaten wieder zusammengeführt hat, jetzt überhaupt keine Widersprüchlichkeiten bestanden hätten. Also ich erinnere mich noch an die Diskussion um diesen Inflation Reduction Act. Ja, wo die USA Milliarden in die Hand genommen hat, die EU nicht in der Lage war, so schnell so viel zu investieren in die Wirtschaft und was auch Spannungen miteinander gebracht hat. Man hat das aber nicht auf offener Bühne so krass ausgetragen. Das ist der Unterschied. Und einige, ich weiß nicht, ob es naive sind oder einige treue transatlantische Partner von diesseits sozusagen in Europa, wie Frau von der Leyen, waren halt sehr darauf erpicht, trotzdem irgendwie sehr stark mit den USA agieren zu können. Aber auch die Biden-Administration hat zum Beispiel zu der Zeit von Europa erwartet, ein bisschen härter in diese Taiwan-Auseinandersetzung, in die Auseinandersetzung mit China zu gehen, wo Herr Macron gesagt hat, stopp. Das ist nicht unser Interesse. Also da gab es auch innerhalb der EU Widersprüche. Und das ist ein bisschen so auch die Auseinandersetzung. Also natürlich ist für die USA klar, und da gibt es schon etliche Papiere von Thinktanks, von verschiedensten Administrationen der Regierenden, dass die große Auseinandersetzung für die USA mit China stattzufinden hat, weil China einfach so schnell, rasant wächst ökonomisch und ökonomische Stärke auch mit militärischer Stärke unterfüttert wird. Und die Befürchtung da ist, dass die Hegemonialmacht USA vielleicht irgendwann von China abgelöst werden kann. Deshalb hat die US-Administration ein bisschen Zeitdruck in der Auseinandersetzung mit China. China wiederum braucht mehr Zeit, um entsprechend wachsen zu können, um sich militärisch auch entsprechend aufstellen zu können. Und in dieser Auseinandersetzung agiert dann auch die EU, die eigene Interessen hat in den Partnerschaften mit den USA, aber auch eigene Interessen zum asiatischen Markt hin, auch gegebenenfalls mit China zusammenzuarbeiten etc. pp. Und der Druck, der von den USA Richtung Europa auch immer wieder gemacht wird, ist, du musst mit mir zusammen agieren. Und mein Eindruck ist ein bisschen, dass natürlich auch die Trump-Administration jetzt, wenn sie auf einmal sagt, ich mache mit Putin zusammen jetzt diese Verhandlungen um die Ukraine, auch da zum Beispiel das nähere Zusammenkommen zwischen Russland und China im Blick hat und das wieder auseinanderführen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt eine große Auseinandersetzung. Es gibt eine Ära, da hat Frau von der Leyen recht. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, wenn sie die Wahrheit aussprechen, das ist blöd, das mag ich nicht, deshalb lehne ich es ab. Wir sind in einer Ära, wo unterschiedliche Mächte ihre Allianzen neu austarieren. Ob die Beziehungen dann zwischen der NATO, also der NATO-Staat und EU, komplett gebrochen ist oder nicht, das jetzt abzusehen, ist noch schwierig. Aber es ist viel in Bewegung und es gibt natürlich weiterhin auch dieses Bestreben auch der EU, in dieser alten Partnerschaft zusammen zu agieren. Was ist das Interesse dieser alten Partner, Europa und USA? Es ist die Weltordnung, wie wir sie nach 1990 erlebt haben. Also Frau Baerbock hat sie offen ausgesprochen. Sie sagt, sie haben unsere bisherige Ordnung durcheinander gebracht. Ich meine, sie garniert das dann mit Freiheit, Demokratie und so. Wenn man diese schönen Worte, die ich sehr schätze, beiseite legt, sieht man das. Ja, also ne, also die alten Mächte haben sich eine Ordnung geschaffen, wo mehr oder weniger ihre Rolle, ihr Platz klar war in der Welt. Jetzt kommen neue dazu und die sagen, ich will auch meine Rolle, ich will auch meinen Platz. China kontrolliert die Lithiumketten zu einem Großteil in dieser Welt, also die Routen um die Lithiumsketten und so weiter und so fort. Das macht Spannungen. Und in dieser Auseinandersetzung werden alle Mächte gucken, punktuell, wo ihre Interessen sich schneiden, wo sie zusammen agieren können und wo ihre Interessen auseinandergehen, wo sie sozusagen robuster in die Auseinandersetzung gehen werden. Wie die Trump-Administration sich weiterentwickeln wird, wie hart die Trump-Administration die Auseinandersetzung mit Europa suchen wird, kann ich im Moment nicht sagen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, komplett zu sagen, ich lasse meine alten Partnerschaften beiseite. Aber sie pokern gerade ein bisschen und der Druck wird erhöht. Und was die Trump-Administration auch sagt, ist, ich habe keine Lust mehr, Schutzmacht für euch in Europa zu sein, sozusagen meine militärischen Fähigkeiten, Kapazitäten bei euch da auszugeben, während ihr dann wirtschaftlich immer weiter wächst und meine Märkte sogar mit beeinflusst. Kümmert euch mal selber da. Das ist das sozusagen die Ansage der Trump-Administration. Und alles Weitere, also ich glaube, es wäre zu früh zu sagen, es ist kaputt. Es wäre zu früh zu sagen, nein, nein, es hält sich alles zusammen. Es wird sich alles in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren natürlich abzeichnen. Aber egal, wie agiert wird, egal in welchem Bündnis agiert wird, ich möchte unterstreichen, dass dieser Satz, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen, keine linke Floskel ist. Also ich habe das auch mal in einem Text geschrieben für linke Szeneabende, sondern wir sehen genau, dass wir in dieser Zeit sind. Wir sehen, was der Kapitalismus bedeutet. Wir sehen, was sozusagen Hochakkumulation von Kapital in den Händen weniger mit sich bringt, nämlich robuste Auseinandersetzungen, Märkte um Ressourcen etc. pp. Und wir sehen, es wird kriegerischer. Und die einzige Antwort, die man daraus geben kann, aus der Perspektive der Völker, der Armen, der Arbeitenden, ist eben jeweils die eigenen Regierenden und Herrschenden zu sagen, wir wollen das nicht, wir wollen nicht auf eine kriegerische Zeit zugehen. Hört auf mit dieser Eskalation, mit dieser Rhetorik, hört auf mit dieser Aufrüstung, kehrt zurück an den Tisch der Diplomatie, der Politik etc. pp. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für uns bei allen geopolitischen Verschiebungen, die im Moment stattfinden, dass wir eine starke Bewegung gegen den Krieg, gegen die Aufrüstung, gegen den Imperialismus aufbauen können.
Gut, der Kapitalismus trägt vielleicht den Krieg in sich wie die Wolken den Regen, aber jetzt haben wir einen Kapitalist, der scheint ein bisschen den Frieden mit sich zu bringen, nämlich, du hattest es gerade angesprochen, Trump schlägt jetzt einen Waffenstillstand in der Ukraine vor. Er hat jetzt auch mehrmals betont, dass es ihm um Frieden mit Russland geht, natürlich aber zu seinen und vor allem zu Russlands Bedingungen, nicht zu den Gunsten oder Bedingungen der Ukrainer, die sicherlich die größten Verlierer dieses Krieges sind. Und trotzdem frage ich mich, als Kriegsgegner begrüßen wir erstmal Trumps Vorschlag, auch wenn wir wissen, dass er überhaupt kein Freund von uns ist?
Also ich finde, dass wenn es jetzt Richtung Waffenruhe, Waffenstillstand, ein Ende des Mordens, der Zerstörung in der Ukraine geht, ist es natürlich richtig. Man muss aber natürlich dazu wissen, dass Trump das jetzt nicht aus Friedensliebe macht, sondern ich habe es ja eben angedeutet, weil Trump sich neue sozusagen Auseinandersetzungen sucht. Er ist auf jeden Fall keine Friedensmacht oder ein friedliebender Mensch, wie einige manchmal irgendwie glauben, sondern er sieht einfach im Moment, dass die USA, die Investitionen der USA in den Krieg in die Ukraine eben nicht mehr sich rechnen, nicht effizient sind. Der Krieg kostet sie mehr und das, was sie da rausholen wollten, hatten sie ja erreicht. Man hat die Europäer wieder zurück näher an die transatlantische Partnerschaft gebracht gehabt. Man hat den Preis für Russland in die Höhe getrieben gehabt etc. pp. Aber jetzt im Moment sieht es danach aus, dass es viel Geld kostet, aber nicht weitergeführt werden kann und unabhängig von den Kosten auch noch die Situation in der Ukraine selber, wo eine Mehrheit der Bevölkerung immer mehr und deutlicher sagt, dieser Krieg ist nur am Verhandlungstisch zu beenden, wir können ihn militärisch nicht gewinnen. Und wo auch immer mehr junge Männer sich weigern, sozusagen an die Front geschickt zu werden und zum Kanonenfutter zu werden. Das heißt, die NATO hätte jetzt zwei Möglichkeiten realistisch betrachtet. Man schickt eigene Truppen nach Russland rein, was der offiziellere Beginn des Dritten Weltkriegs wäre, ja, oder man beendet diesen Krieg. Und die Trump-Administration scheint sich für das Zweite entschieden zu haben, aber natürlich mit dem Hintergedanken, das Bestmögliche jetzt für die USA in dieser Auseinandersetzung rauszuholen. Und das ist auch der Hintergrund. Vielleicht nur ganz kurz einen Satz zum Ukraine-Krieg. Es ist ja auch so, dass vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine die USA und Putin miteinander verhandelt haben. Viele reden gar nicht mehr darüber. Aber also in dieser Auseinandersetzung war die ganze Zeit auch klar, dass es sozusagen neben dem Angriff Russlands auf die Ukraine, was zu verurteilen ist, diese Ebene gibt es natürlich auch, die ist nicht zu negieren, dass da sozusagen ein Land angegriffen ist, sich verteidigt und sozusagen Russland der Angreifer ist, gab es immer diese innerimperiale Auseinandersetzung zwischen den USA und Russland oder der NATO und Russland in diesem Krieg. Und darüber wurde aber viel zu wenig geredet. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass einige vielleicht in den Einordnungen nicht klar dann diesen Ukraine-Krieg beendet, ihn schnell gesagt haben, sondern dachten, hier geht es ja um einen gerechten Krieg der Ukrainer, der unterstützt werden muss. Aber das muss man halt sehen. Ich habe immer gesagt, dieser Krieg wird nicht beendet. Leider, ich finde es falsch. Aber nicht die Ukraine wird entscheiden, wann dieser Krieg endet. Russland und die USA werden entscheiden, wann dieser Krieg endet. Und leider hat sich recht mit dieser Aussage. Trotzdem müssen wir jetzt natürlich sagen, dass also eine Verhandlungslösung, wo Putin und Trump selber über den Kopf der Ukraine komplett hinweg entscheiden, nicht akzeptabel ist und dass natürlich die Ukraine mitsprechen muss. Aber wir müssen auch deutlich machen, dass die Ukraine eigentlich jetzt an diesem Krieg nicht zu gewinnen haben. Sie haben in den letzten 3 Jahren so viel verloren. Also, und worüber auch nicht geredet wird, auch die Europäer machen das nicht, weil sie so friedliebend sind, weil sie gegen die Autokratie die Demokratie verteidigen oder die souveräne Integrität der Ukraine. Also darüber wird gar nicht geredet. Die Europäer haben keine Hilfen, Finanzhilfen an die Ukraine gegeben. Sie haben nur Kredite gegeben. Die Umstrukturierungsmaßnahmen der Ukraine laufen schon während dem Krieg. Die europäischen Konzerne scharren auch schon mit den Füßen, was sie da alles rausholen können. Ja? Trump macht es nur dreister, offener und sagt, gib mir jetzt deine seltenen Erden. Also vielleicht sollte man das aber auch sehen.
Und vielleicht als Linke stärker thematisieren. Lass uns noch, bevor wir Schluss machen müssen, ein bisschen über die Auswirkungen oder die Entwicklungen in Deutschland in den letzten paar Wochen sprechen. Weil seit der Wahl, hatten wir schon am Anfang besprochen, findet eine Aufrüstungs-, möchte fast Orgie sagen, aber das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so angebracht, aber tatsächlich eine krasse Kehrtwende noch weiter in Richtung Rüstung. Es werden jetzt Rüstungsausgaben von der Schuldenbremse ausnahmsweise rausgenommen. Hast du damit gerechnet, dass das so schnell geht, dass wir, ich meine, dieser Tenor gibt es bereits seit dem Russischen Krieg, aber dass jetzt in den letzten Wochen das sich so schnell drehen würde und dann ausgerechnet die Grünen diejenigen sind, die es schaffen, sich irgendwie doch dagegen zu stellen, wenn nicht auf besonders glaubwürdige Art und Weise?
Also natürlich habe ich jetzt nicht gedacht, okay, die machen das noch mit dem alten Bundestag. Aber ja, mir war die ganze Zeit klar, wir werden jetzt eine massive Aufrüstung kriegen, wie sie es konkret gestalten werden. Ne, also da kann jetzt niemand irgendwie vorher irgendwie gesagt haben, okay, und sie werden das oder dieses Mechanismus dafür, diesen Mechanismus dafür benutzen, aber dass es kommen würde, war eigentlich schon relativ klar und dass es auch massiv und wuchtig werden würde auch. Das ist nicht das Problem. Aber was wichtig ist, ist, dass man vielleicht genau weiß, wie man die Narrative, die sie aufsetzen, gerade auseinandernehmen muss. Ne? Also das Wichtigste ist, sie sagen, wir brauchen das für unsere Verteidigungsfähigkeit. Das entspricht nicht den Realitäten. Ich habe es ja eben schon gesagt, in den allermeisten Bereichen der konventionellen Verteidigung sind die europäischen Staaten Russland schon längst überlegen. Das Zweite, was sie uns erzählen, ist, wir brauchen das im Kampf Autokratie versus Demokratie. Und das ist das, glaube ich, was so linksliberale Kräfte ein bisschen jetzt mitnimmt. Ne? Ja, da sind so viele Autokraten, stimmt ja auch. Also Trump und Putin sind natürlich Arschlöcher. Würde jetzt niemand negieren, hat meinen Bundesgeschäftsführer gut auf den Punkt gebracht. Ne? Aber wir sind die Guten. Das ist so das, was man uns weiß macht und deshalb rüsten wir. Das müssen wir auseinandernehmen. Das stimmt einfach nicht. Und es ist auch nicht so, dass wir nicht verteidigungsfähig wären. Aber was halt hier passiert ist, dass sozusagen Kriegsvorbereitungen getroffen werden. Nicht, weil irgendjemand scharf ist auf den Krieg, sondern weil die Entwicklungen uns immer weiter in diese Richtung führen. Und da muss man sagen, wir wollen diese Kriegsvorbereitung nicht. Und man muss deutlich machen, dass diese Mehrwaffen diese Welt nicht sicherer machen werden. Und was sie uns noch erzählen, ist, sie machen diesen Vergleich mit Abschreckung. Also es ginge ja gar nicht um Kriegsvorbereitung, weil das können sie ja jetzt nicht mehr, also sie können ja nicht mehr negieren. Und wenn man das sagt, sagen sie, na, wir wollen abschrecken. Aber wir hatten auch historisch diese Phasen der massiven Militarisierung. Wir hatten es vor dem Ersten Weltkrieg. Man kann in die Geschichtsbücher gucken und die Parallelen im Moment erkennen. Und deshalb muss man da, finde ich, halt auch klarer reingehen. Man muss diese Narrative, die sie machen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin keine Pazifistin. Ich gehöre zu den stärksten Friedensstimmen und antimilitaristischen Stimmen meiner Partei. Ich bin aber keine Pazifistin, ich bin Antimilitaristin und warne davor, was diese Aufrüstungswelle mit sich bringen wird. Sie wird halt eben eine kriegerische Zeit mit sich bringen und sie wird auch mehr Repressionen nach innen bringen. Das muss man doch auch wissen. Also Militarismus ging immer einher mit einem Abbau der liberalen Demokratie. Wir haben es doch gesehen jetzt bei den zum Beispiel Auseinandersetzungen um Gaza. Also niemand anderes als diejenigen, die vielleicht ein bisschen Palästina-solidarisch auf die Straße gegangen sind, haben gesehen, was das bedeutet in Zeiten von Kriegen. Und wir sind noch nicht mal Kriegsschauplatz, ja, gegen Krieg auf die Straße zu gehen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, diese beiden Punkte zu unterstreichen und der Bevölkerung deutlich zu machen. Sie erzählen uns, es ginge um Sicherheit. Sie erzählen uns, es ginge um unsere Verteidigungsfähigkeit. Aber die Wahrheit ist, es wird uns eine unsicherere Welt hinterlassen. Und deshalb müssen wir gegen diese Aufrüstung vorgehen. Also wir müssen die Narrative, die sie aufbauen, stärker auseinandernehmen. Daran führt, glaube ich, kein Weg vorbei. Und wir müssen natürlich auch deutlich machen, wer die Zeche zahlt. Ne? Also ist ja klar, dass die Arbeitenden und Armen die Zeche zahlen werden. Und wir haben ja auch schon die Diskussion. dass ein Feiertag noch gestrichen werden soll. Wir hatten das schon in Dänemark. Wir haben die Diskussion, dass zum Beispiel auch beim Bereich von Bürgergeld und so weiter und so fort nicht so viel Geld mehr da ist. Und das muss man dann auseinandernehmen.
Gut, danke, Özlem. Ich glaube, das war ein sehr starkes Schlusswort. Ich hätte noch mehrere Fragen und Themen gehabt, die ich gerne noch angesprochen hätte, aber so langsam läuft uns die Zeit davon. Vielen Dank. Ich glaube, wir werden in den nächsten Monaten sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit zu diskutieren, weil die Aufrüstung und die Kriegsvorbereitung wird uns leider nicht alleine lassen und wir dürfen sie deshalb auch nicht ignorieren.
Ich danke dir.
Das war die heutige Folge von Jacobin Weekly. Vielen Dank nochmal an meinen Gast Özlem und auch an euch, unsere loyalen Zuhörer. Wie immer, wenn ihr einen Gast oder ein Thema vorschlagen möchtet, schickt uns gerne eine Mail an redaktion@jacobin.de. Bitte abonniert uns auf den Plattformen deiner Wahl und denkt daran oder vergisst nicht oder whatever, dass dies ein Podcast von Jacobin Magazine ist und wir sind dankbar für eure ideelle sowohl wie finanzielle Unterstützung. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche.